dicht gedrängten Menschen und warteten. Und da gab es auch einen älteren Herrn, er stand nach einer gewissen Weile auf, ging zu der Dame, die am Schalter, nicht am Schalter, sondern am Service da sitzt und sagte: Sehr geehrte Dame, entschuldigen Sie bitte. Ich hatte einen Termin um 10 und jetzt ist es schon fast 11 und ich möchte nicht länger warten und geben Sie mir bitte einen neuen Termin. Und im Sprechzimmer wurde getuschelt und auf einmal sagte eine Frau zu der anderen: Der ist doch schon bestimmt 80. Was kann er denn so wohl Dringendes vorhaben, dass er jetzt einen neuen Termin haben will? Und der ältere Mann hörte diese Bemerkung und kam zu dieser Frau und sagte: Entschuldigen Sie bitte, ich bin 87 Jahre alt und genau deswegen kann ich es mir überhaupt nicht leisten, auch nur eine Minute länger dieser Zeit, die mir noch geblieben ist, zu warten. Und ich habe heute das Thema über die Predigt gesetzt: Warten, ist dein Fokus richtig gesetzt? Und eigentlich könnten wir schon nach den Gebeten, nach den Liedern Amen sagen, denn eigentlich wurde alles gesagt, aber wir steigen noch mal ein bisschen darauf ein. Und so möchte ich einfach ein paar Fragen stellen. Erstmal an die ältere Generation. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es früher bei den Fernseher immer nur 3 Programme gab, wo man noch aufstehen musste und die umschalten musste? Manche nicken. Heute kann man innerhalb von 3 Minuten 25 Programme irgendwie gleichzeitig schauen. So habe ich das Gefühl. Oder mal an die etwas Jüngeren. Nehmt ihr immer mal 2 Stufen, wenn ihr die Treppen hochlauft, oder eine, weil ihr es nicht abwarten könnt, so schnell zum Ziel zu kommen? Oder mir fällt es immer ganz schön schwer, wenn wir in einer Diskussion sind, zu warten, bis der andere ausgeredet hat, weil ich gerne auch was sagen möchte oder meinen Senf dazugeben möchte. Bei den Teenies oder bei den Jugendlichen ist es mir so aufgefallen, die Aufmerksamkeitsspanne, die hat nachgelassen. So 7 Sekunden und dann ist auch gut, dann muss schon eine nächste Message, ein Bild rein, sonst bricht's ab. Ja, und Forscher haben herausgefunden, das ist Stand 2018, dass wir am Tag ca. 6000 Informationen reinbekommen. Viele irrelevant. Und das Gehirn muss das alles verarbeiten. Ja. Oder wie schnell ärgern wir uns mal, wenn das Internet nicht schnell genug läuft oder die Verbindung abbricht. 5 Jahre seines Lebens wartet in Deutschland der Bürger im Durchschnitt mit Warten. Sei es an der Kasse, sei es im Auto, vor verschlossenen Türen oder auch schlaflos im Bett. Das ist selten ein Zustand, den man sich unbedingt wünscht. Ja. Wünsche wollen nämlich jetzt gleich und sofort erfüllt werden. Und genau um dieses Thema soll es gehen, warten. Und denn wir sind ja mitten in der Advents- oder Wartezeit oder mehr oder weniger schon am Ende. Nächste Woche ist es soweit. Heute brennt schon die 4. Kerze. Ja, Wartezeit. Und ich weiß nicht, wie ihr euch auf diese Zeit vorbereitet, auf Weihnachten vorbereitet, ob der Tannenbaum im Wohnzimmer noch schöner glänzt als letztes Jahr, ob die Geschenke noch größer sind als letztes Jahr oder ob die Kinder schon Weihnachtsgedichte auswendig gelernt haben. Weiß nicht, lernen die Kinder heute noch Weihnachtsgedichte? Ich musste noch damals. War nicht so schön, aber ist wichtig. Und vor dem Gottesdienst habe ich den kleinen Elia gefragt, ob er sich schon auf Weihnachten freut. Er wartet nur auf seine Geschenke, die sind noch unterwegs. Aber er freut sich. Er sagt irgendwas, er möchte gerne Duplo haben. Ja, heute möchten wir uns einmal 2 Personen genauer aus der Bibel angucken, die auch vor dieser Adventszeit standen, in dieser Wartezeit. Und ihr könnt ganz gerne dazu einmal die Bibel mit mir aufschlagen. Es ist in Lukas Kapitel 2, Vers 22 bis 38. Lukas Kapitel 2, die Verse 22 bis 38. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Und jetzt der eigentliche Text. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Und vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an dem Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Und in Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asser. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat zu Josef und Maria hinzu. Voller Dank pries sie Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Ich bete noch kurz, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Und Herr Jesus, danke, dass du zu allen Themen in deinem Wort etwas sagst und so auch zu dem Warten. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch diesen Text zu uns redest und dass du alles wegnimmst, was stört, und dass du uns frei machst. Amen. Da gibt es also diesen einen alten Mann. Nach der Erzählung her ist es ein Greis. An die Jüngeren hier, wisst ihr, was ein Greis ist? Es ist ein alter Mann. Und bei den Menschen in der Umgebung war er vielleicht unbekannt. Manche kannten ihn nicht, jedoch war dieser alte Mann bekannt bei Gott. Und er ist ein Vorbild für viele gottesfürchtige Seelen. Seine Treue gegenüber Gott zeigte sich daran, dass er das Gesetz, das sie damals hatten, beobachteten. Und seine Gottesfurcht war ein ehrfürchtiges Respektieren der Hoheit und der Heiligkeit Gottes. Und weil er erkannt hatte, dass er aus dem eigenen Erfüllen des Gesetzes nicht das schafft, was Gott erwartet, nicht aus eigener Kraft Gottes Gesetz erfüllen kann, so sehnte er sich nach dem Trost. Er sehnte sich nach dem Frieden. Und das konnte ihm nur der verheißende Messias bieten. Und er musste ziemlich lange warten. Wir lesen, dass er ein hohes Alter hatte. Und so lebte er von Tag zu Tag und wartete. Es war doch jedoch nicht ein Warten, so wie wir auf den nächsten Bus an der Haltestelle warten. Es war vielmehr ein Erwarten, ein ganz bestimmtes Warten. Und Erwarten ist damit einfach auszusagen, dass es der ganze Blick und die ganze Aufmerksamkeit genau darauf gerichtet ist, was man erwartet. Ich habe einen Satz gelesen: Der wartende Knecht ist immer der treueste Knecht. Das fand ich sehr, sehr schön. Und diesmal kam Simeon also nicht nach seiner Gewohnheit an diesen heiligen Ort, in den Tempel. Nein, irgendetwas drängte ihn. Und es war nicht irgendetwas, es war der Heilige Geist. Und das ist hier noch ganz alttestamentlich. Der Geist wohnte noch nicht in ihm wie in den späteren Gläubigen, sondern er kam von Fall zu Fall auf ihn und er wurde gedrängt, in den Tempel zu gehen. Und an diesem Tag geschieht etwas ganz Besonderes. Simeon soll jemanden treffen. Szenenwechsel. Es kommen drei arme Leute in den Tempel. Gar nichts, aber auch wirklich gar nichts an ihnen zog Blicke auf sie. Sie waren nicht besonders gekleidet, hatten keine prunkvollen Sachen an. Sie waren ärmlich. Alle, die da waren, das ist gerade so mein Gedanke, haben ihnen gar keinen Blick gewürdigt. Sie haben den Ausführungen von den pharisäischen Lehren gelauscht oder sie trieben Handel im Vorhof. Sie sahen nicht das, was da kam. Denn jeden Tag kamen Mütter mit ihren Kindern, um einmal das Erstgeborene Gott zu weihen, ein Dankesopfer zu geben. Doch gerade an diesem Tag verweilte in dem Tempel jemand. Simeon war da und er sah tiefer. Er sah tiefer als alle anderen. Und er sah sie. Er sah allen, was verborgen war. Und mit einer heiligen Ehrfurcht kommt er auf dieses Paar zu. Auf dieses Kindlein. Das, was ihm offenbar wird. Und ich möchte euch einmal bitten, dass ihr euch das einmal so vorstellt. Simeon, sagen wir, er war vielleicht 80. Wartet, studiert das Gesetz, liest es. Er sieht, was in seinem Land vorgeht und er wartet. Und auf einmal drängt ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Und auf einmal sieht er das, auf was er gewartet hat. Und es wird ihm zur seligsten Gewissheit, dass dieses Kindlein nun das ist, auf was er gewartet hat. Und Simeon nahm es auf seine Arme und vielleicht kann diese Freude des alten Mannes nur eine Mutter nachempfinden, die nach Jahrzehnten endlich ein Kind zur Welt gebracht hat und dieses in den Armen hält. Wahrscheinlich ein Moment, den nur Mütter nachempfinden können. Und wir haben in diesem Jahr einige Mütter, die ein Kind zur Welt gebracht haben und einige sind noch dabei, Mutter zu werden oder Vater zu werden. Ja, ich weiß nicht, wie lange ihr auf ein Kind gewartet habt. Simeon hat lange auf dieses Kind gewartet. Und wer konnte es diesem alten Mann auch verwehren, dieses kleine Jesuskind auf den Arm zu nehmen, auf das er doch so lange gewartet hat? Und seine Reaktion ist einfach, er lobt und preist Gott dafür. Und für mich ist es ein tief ergreifender Augenblick, als Simeon sich über dieses Kind beugt. Und nein, er drückt es nicht und er küsst es nicht. Nein, das tut er nicht. Die Ehrfurcht verbietet es ihm, mit diesem Kind zu tun, wie man mit anderen Kindern zu tun pflegte. Ich stelle mir vor, welches Leuchten über dieses alt gewordene Gesicht, vielleicht mit Falten bedeckt, gezogen ist, als er dieses Jesuskind endlich in dem Arm hält. Und wir haben letzten Sonntag das Lied vom Christopher gehört. Das haben wir auch heute gesungen. Und vielleicht sind euch die Texte nicht mehr da. Ich lese sie euch einfach nochmal vor, weil sie treffen das sehr, sehr gut. Gewartet. Ein Leben lang gewartet. Ein Leben mit der Frage, wo du all die Jahre warst. Ich hab gewartet, auf dich hab ich gewartet, auf dich und dein Versprechen, dass du dich uns offenbarst. Und jetzt liegt dieses Kind auf meinen Armen, in seinen Augen sehe ich dich, denn in deinem Sohn kommst du auf die Welt. Jetzt hab ich dein Heil gesehen, jetzt schöpfe ich wieder Mut, jetzt kann ich in Frieden gehen, weil ich weiß, du machst es gut. Gewartet, gebangt, gehofft und gelitten, geweint, gefragt, gezweifelt, in der Stille resigniert. Ich hab gewartet, hab nicht umsonst gewartet, doch nie damit gerechnet, was gerade hier passiert. Und jetzt liegt dieses Kind auf meinen Armen und in seinen Augen sehe ich dich, denn in deinem Sohn kommst du auf die Welt. Jetzt habe ich dein Heil gesehen und jetzt schöpfe ich wieder Mut. Jetzt kann ich in Frieden gehen, weil ich weiß, du machst es gut. Simeon hat sein Ziel erreicht. Was er ersehnt, was er sich erhofft hatte, hält er nun in seinen Armen und sein Herz ist aufgelöst in einer göttlichen Freude. Simeon hat nun seinen Frieden. Und alle Sorgen um die Zukunft seines Volkes und aller Druck, welcher auf seiner Seele lag, wegen der dunklen Gegenwart. Und wir können uns gerne daran erinnern, einmal war Israel von den Römern besetzt. Die ganze Nation Israel war keine Einheit. Wir haben die Pharisäer, wir haben die Schriftgelehrten und. Es gab keine Einheit. Aber alle diese Dunkelheit wird von ihm genommen. Und Simeon hat Frieden. Und seine Dienstzeit ist nun zu Ende. In einem sehr, sehr hohen Alter. Das möchte ich einfach nochmal so nebenbei stellen. Und das hält er in folgenden Worten fest, dass Simeon einfach sagt, Herr, nun entlässt du deinen Knecht. Oder anders kann man das noch übersetzen, Herr, nun spannst du deinen Knecht aus, und zwar in Frieden nach deiner Zusage. Seinen Frieden und seine Ruhe findet Simeon nicht in seinen Werken, sondern allein darin, dass er Jesus hat und sein Heil gefunden hat. Aber was ist mit Hannah? Es ist ganz merkwürdig, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber über Simeon wird nicht viel gesagt, wo er herkommt, wie alt er ist, eher sein Lobgesang wird dargestellt. Aber bei Hannah ist es anders. Wir erfahren ganz genau, wer sie ist, aber von ihren Worten, ihres Lobgesangs bekommen wir nicht viel mit. Lukas legt hier in diesem Abschnitt ein ganz besonderes Augenmerk auf Hannah. Wisst ihr, was Hannah bedeutet? Du nicht, Hannah. Hannah bedeutet oder kann übersetzt werden mit Gnadenkind. Richtig? Ja. Und sie bekommt den Titel einer Prophetin. Sie hatte den Beruf wie diese alttestamentlichen Propheten wie Deborah oder Hulda, aber nur in einem etwas kleineren Kreis. Sie war vom Stamm Asser. Und jetzt an alle, wo liegt denn der Stamm Asser? Wisst ihr das? Bitte? Ein bisschen weiter nördlicher. Also Asser, der Stamm Asser liegt, dass ich das jetzt ganz richtig sage, nordwestliche Ecke von Galiläa. Also es ist die weit entfernteste Strecke in Israel, um nach Jerusalem zu kommen. Und Hannah war gekommen, um Gott zu dienen. Es war ihre höchste Freude, es war ihr Element, in dem sie lebte und in dem sie selig war. Betend und fastend gab sie sich ohne Unterlass Gott hin. Und wisst ihr, solche alten Leute, von denen ich hier gerade rede, das sind meistens die gewaltigsten Prediger. Man sieht sie nicht auf der Kanzel oder vorne, aber sie tun still verborgen ihren Dienst und sind voller Treue und Hingabe. Und in der Bibel wurden heute zwei Namen genannt und ich möchte das auch einfach gerne tun. Leider ist der Fritz heute nicht da. Wisst ihr, wie alt der Fritz ist? 81. Lieber Fritz, ich möchte dir Danke sagen, wenn du das siehst, für jeden Sonntag, wenn du uns begrüßt. Er tut es mit einer richtigen Freude. Oder Hermann. Wisst ihr, wie alt Hermann ist? 1 Gemeindetag oder 1 Gemeindefreizeit und wir stehen da mit den Jungs und Hermann kommt dazu. Und ich frage ihn, ob er seine Mundharmonika dabei hat. Hatte er nicht. Und ich sagte zu ihm, Hermann, wie kannst du deine Mundharmonika nicht mitnehmen? Wir sitzen doch gleich am Lagerfeuer. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist aus Sieglinden auf sein Fahrrad, ich glaube, es war das Fahrrad, und ist nach Hause gefahren. Hat sie für mich geholt. Ja. Simeon und Hanna sind zwei Personen, die im Lukasbericht erwähnt werden, die gewartet haben. Und heute haben wir den vierten Advent und ich habe das Thema gesetzt, Warten, ist dein Fokus richtig gesetzt? Und in der Vorbereitung sind wir einfach so ein paar Punkte gekommen, die wir heute so ein bisschen durchgehen. Was ist Erwartung? Auf wen warten wir? An wen erinnern wir uns? Und wie verbringe ich die Zeit des Wartens richtig? Das Wort Erwartung steht für einen Zustand, den man erlebt und einen Zustand, der oft so eine Spannung mit sich bringt. Also, wir sind heute in der 37. Schwangerschaftswoche, oder Schatz? Und wir erwarten auch ein Baby und die Spannung ist bei mir. Es ist unser erstes, sehr, sehr hoch, sage ich euch. Ja, und einige Menschen in der Bibel haben auch gewisse Erwartungen gehabt oder gewartet und da möchte ich euch einfach mitnehmen. 1. Mose 49, Vers 18 schreibt der Herr, ich warte auf dein Heil. Psalm 37, Vers 7, sei stille in dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Oder Psalm 40, Vers 2, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Jesaja 33, Vers 2, Herr, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir. Sei unser Arm aller Morgen, dazu unser Heil zur Zeit in der Trübsal. Was haben diese Verse gemeinsam? Derjenige, der diese Worte ausspricht, er wartet auf jemanden. Und dieser jemand ist Gott. Er wartet auf Gott oder auf sein Handeln. Und wir lesen auch das Wort harren hier. Ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das Wort harren kennt. Es hat nichts mit den Haaren auf dem Kopf zu tun. Nee, hat nichts damit zu tun. Es ist ein sehnsüchtiges Wort und das bedeutet harren. Dass man eine ganz bestimmte Erwartung hat. Und genau das passt in diese Adventszeit hinein. Advent leitet sich vom lateinischen Wort Adventus ab und heißt Ankunft. Und für die Christen ist der Advent die Zeit der Erwartung, die Vorbereitungszeit auf die Ankunft von Jesus. Und dessen Geburt feiern wir zu Weihnachten. Doch heutzutage, so habe ich das Gefühl, ist der Advent für viele Menschen weniger eine Erwartungszeit oder eine geruhsame Zeit. Für so manche bedeutet es Stress. Weihnachtswunschlisten wollen abgearbeitet werden, Familienfeste müssen geplant und vorbereitet werden. Viele setzen sich unter Druck, um an Weihnachten mit dem allerschönsten, prunkvollsten Fest zu glänzen. Die Innenstädte sind überfüllt. Die Stimmung ist angespannt. Von Erwartung und Besinnung ist absolut manchmal gar nichts zu spüren. Aber auf wen warten wir? Reinhold Rute hat ein Buch mit 365 Impulse geschrieben und der Titel des Buches lautet Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Und diesen Titel finde ich sehr, sehr gut für die Adventszeit. In dieser Zeit des Wartens oder Vorbereitens kommt es oft zu Hektik und der eigentliche Sinn des Wartens oder des Vorbereitens, er geht einfach verloren. Und an diesem Punkt knüpfe ich heute an auf das Warten von unserem Herrn Jesus. Ich habe mir die Frage gestellt und die möchte ich euch auch stellen. Hast du in deinem Leben ganz bewusst einmal auf den Herrn Jesus gewartet? Und ich meine damit nicht, dass du gedacht hast, Herr Jesus, mir geht es so schlecht, jetzt kannst du eigentlich vom Himmel wiederkommen und uns abholen. Oder ich habe einen platten Reifen am Auto, Herr Jesus, schick jetzt jemanden, dass der mir den Reifen wechselt. Oder mir ist ein Schlüssel verloren gegangen und ich finde ihn nicht. Und dann bete ich und dann geschieht ein Wunder. Das meine ich nicht. Hast du einmal ganz bewusst darauf gewartet, dass der Herr Jesus wiederkommt? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich nicht. Natürlich mal, dass ein Wunder geschieht, wenn ich gebetet habe. Aber dass der Herr Jesus wiederkommt, so ganz bewusst ist mir das nie gewesen. Aber was sagt die Bibel zu diesem Thema? Ihr dürft mit mir aufschlagen, es sind jetzt nochmal zwei, drei Bibelstellen. Philipper 3, Vers 20. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Titus 2, Vers 13. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird.
Die letzte Stelle aus Offenbarung 1, Vers 9. Da schreibt Johannes: Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Also in der Bibel gab es schon so ein paar Personen, die auf die Rückkehr von Jesus gewartet haben. Und alle gläubigen Christen stehen wie Simeon und Hanna ebenfalls in der Erwartung auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und Mike hat es letztes Jahr in seiner, ich glaube es war die Weihnachtsbotschaft, gesagt, wir stehen heute im zweiten Advent. Heute ist der vierte Advent, oder ja, vierte. Aber wir stehen heute nicht im vierten Advent, sondern im zweiten Advent. Der Herr Jesus ist das erste Mal gekommen, aber er kommt wieder und somit zweiter Advent. Aber wie verbringe ich diese Zeit im zweiten Advent? Nehme ich mir ein Beispiel an Simeon und Hanna oder lebe ich mein eigenes Leben vor mich her? Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ich stelle sie dir und nehme sie einfach mit nach Hause und denk einfach mal darüber nach. Jesu Nähe und seine Wiederkunft bewirken Vorfreude, Güte, Gelassenheit und Freude. Jesus macht uns Mut, mit einer zerbrochenen Welt ohne Furcht zu leben und das Evangelium auszubreiten. Auf Jesu Wiederkunft warten heißt nicht herrschen, sondern dienen, nicht besitzen, sondern verwalten. Auf Jesus warten heißt missionarisch aktiv leben. Auf die Wiederkunft Jesu warten heißt, die Gemeinschaft nicht durch Unversöhnlichkeit zu zerstören. Wer auf die Wiederkunft Jesu wartet und im Sinne Jesu handelt, der investiert schon heute für die Ewigkeit. Auf die Wiederkunft Jesu warten heißt, als Gemeinde Türhüter zur neuen Welt Gottes zu sein und im Vertrauen auf den unsichtbaren Gott zu leben. Das ist das Motto von John Bunyan gewesen. Er vertraute auf den unsichtbaren Gott vom Zeitpunkt seiner Bekehrung bis zum Tod, als er im Alter von 60 Jahren von uns ging. Was tat Simeon? Vers 25, er war rechtschaffend, er richtete sich nach Gottes Willen und er wartete auf die Hilfe von Israel. Zweitens, der Heilige Geist ruhte auf ihm und er wurde von diesem geleitet. Drittens, er pries Gott. Viertens, er glaubte an Zusagen, an Verheißungen. Und fünftens, er segnete. Was bedeutet denn das Wort Rechtschaffenheit? Ich werfe heute mit so ein paar Worten um mich. Manche kennen die, glaube ich, gar nicht. Liebe Teenies, was bedeutet denn Rechtschaffenheit? Anstand, Aufrichtigkeit und Beständigkeit. Ich glaube, dieses Wort Beständigkeit ist ganz wichtig. Und er richtete sich nach dem Willen Gottes aus und er wartete auf die Hilfe für Israel. Und vielleicht fragst du dich gerade, was ist Gottes Wille für mich? Oder was ist Gottes Wille? Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ein paar Kapitel später weiter sagt er, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 18, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Das waren jetzt nur drei Verse. Da kann man eigentlich eine ganze Predigt draus machen oder auch eine Predigtreihe. Aber kurz zusammengefasst, der Wille Gottes ist erstens, dass wir an den glauben, der ihn gesandt hat, den er gesandt hat. Glaubt an meinen Sohn, den ich für euch gesandt hat, sagt Gott. Und wenn wir an Jesus glauben, Punkt Nummer zwei, ist Gottes Wille, dass wir auch so leben wie er. Kolosser 2, 6 und 7, wie ihr nun dem Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Wie ihr gelehrt worden seid, so seid reichlich dankbar. Und was können wir von Hanna lernen? Punkt Nummer 1, sie war eine Prophetin. Punkt Nummer 2, sie war schon sehr alt. Na gut, das können wir jetzt nicht von ihr lernen. Wir werden auch immer älter. Aber ja, sie war schon sehr alt. Sie war Witwe. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Ich habe ein Problem mit Fasten. Also wenn ich nichts zu essen bekomme, geht's mir nicht so gut. Meine Frau kann das bestätigen. Aber sie fastete und betete. Vers 38, voller Dank pries sie Gott. Und das Letzte, was sie tat, zu allen, denen sie kannte, sprach sie von dem Messias, dass er wiedergekommen ist. Wenn wir diese beiden Personen einmal zusammenfassen, wird ganz klar, dass beide Personen Gott lieben und sie halten seine Gebote. Für beide Personen war der Tempel ein zentraler Ort in ihrem Leben. Sie dienten Gott und brachten ihm Lob und Anbetung. Ob Simeon zu den anderen Personen gegangen ist und gesagt hat, der Herr Messias ist gekommen, davon lese ich nichts, haben wir nichts gelesen, aber ich gehe stark davon aus, dass er das auch tat, wie Hanna. Und so habe ich mich gefragt, wie warten wir richtig auf den Herrn Jesus, und es sind drei Punkte, die ich euch heute mitgeben möchte. Erstens, Gebet. Ich habe mal ein Zitat gelesen und es heißt, das Beten ist für die Seele wie das Atmen für den Körper. Und so möchte ich dich fragen, wie viel Sauerstoff hat deine Seele im Alltag? Wie viel Sauerstoff hat deine Seele in Sorgen, in Nöten, aber auch in Freude und in Leid? Wie viel Zeit verbringst du mit Beten? Wie viel Zeit verbringst du dir damit, Sorgen zu machen? Und wie viel Zeit verbringst du dir mit unnötigen Dingen? Punkt Nummer 2, Dienstbereitschaft. Der wartende Knecht ist immer der treueste Knecht. Wie treu setzt du deine dir von Gott gegebenen Gaben im Alltag um? Wie treu und mit welcher Hingabe gehst du mit deinem Dienst in der Gemeinde um? Ist es für dich nur irgendeine Aufgabe, die du so nebenbei einfach machst? Oder ist es dir ganz bewusst, dass du deinen Dienst für den König der Welt machst? Hast du bereits einen Dienst in der Gemeinde oder mehrere? Falls du noch keinen hast, aber gerne etwas machen möchtest. Martin, wir haben noch ein bisschen Platz, oder? Er nickt. Dann darfst du gerne auf den Martin zugehen. Er wird etwas finden für dich. Heute Morgen haben wir mit Martin zusammen gebetet für alle Dienste, die heute hier sind. Wir haben Ordner, wir haben Musikanten, wir haben Durchleitende, wir haben die Technik und wir haben sogar die Videotechnik. Vielen Dank, dass ihr euren Dienst tut. Hanna und Simeon taten ihren Dienst mit vollem Eifer und voller Hingabe. Sie gaben mehr als 100%. Wie viel Prozent gibst du? Und der dritte Punkt, das, was wir erfahren haben und tagtäglich erleben, das bedeutet im Glauben oder mit dem Herrn Jesus, an unsere Mitmenschen, an die wir haben, einfach weiterzugeben. Wie oft teile ich das, was ich mit dem Herrn Jesus erlebt habe und erlebe an meine Mitmenschen weg? Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, natürlich wie die anderen Punkte auch, aber der ist noch sowas von ausbaufähig bei mir. Wie oft teile ich das mit, was ich mit dem Herrn Jesus erlebt habe? Ja. Wisst ihr, der Herr Jesus, er wird definitiv wiederkommen. So wahr das Amen in der Kirche ist, so wird der Herr Jesus wiederkommen, zum zweiten Mal. Und da möchte ich die letzte Bibelstelle für heute mit euch lesen. Ihr dürft gerne aufmachen. Es ist die Offenbarung. Kapitel 19, Vers 11. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Und der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden, reitend, in reine, leuchtend weiße Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Ihr Lieben, das erste Mal ist der Herr Jesus vor einer sehr langen Zeit auf diese Welt gekommen und er kam als ein kleines Kind in einer Futterkrippe. Und der Ort, an dem er war nicht so schön. Die Verhältnisse waren nicht gut. Und als er den Dienst vollbracht hatte, ist er zu seinem Vater gefahren. Und wir, seine Gemeinde, seine Braut, wir dürfen jetzt warten auf das zweite Kommen von dem Herrn Jesus. Und das zweite Mal kommt er nicht als Kind in einer Krippe, in arme Verhältnisse. Er kommt auf einem weißen Pferd. Er kommt als der Gerechte, als der Treue und der wahrhaftige König. Und ihm folgen in reinen, leuchtenden, weißen Gewändern die Heere des Himmels. Es ist für mich so ein gewaltiges Bild. Und ich hoffe sehr, dass euch diese Zeit des Wartens nicht in Angst vor äußeren Umständen, vor Furcht oder Verzagtheit oder Müdigkeit führt, sondern dass wir alle zusammen auf das Zweite kommen, dass wir freuen können, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir gemeinsam anpacken und voller Freude auf den Herrn Jesus warten, mit einer inneren Freude, mit einer inneren Zuversicht und mit einem inneren Frieden. Unser König, dem wir alles zu verdanken haben, unser König, der alles für uns aufgegeben hat, damit wir alles erreichen können aus Gnaden, kommt wieder auf dieser Erde. Und wir sind ein Teil von diesem großartigen König. Mike hat letztes Jahr eine Botschaft gebracht mit der Überschrift "Keine Angst vor morgen". Ermutigung durch das vollkommene Erlösungswerk Gottes. Es war eine Ermutigung. Voller Freude und Zuversicht. Wisst ihr, es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo jemand gewartet hat. Danke. Mein Leben war nicht immer schön. Umwege. Es war einfach nicht schön. Meine Mom und mein Papa habe ich fast in den Ruin getrieben. Sie haben gewartet. Dass ich nach Hause komme. Und erst viel später habe ich erfahren, mein Bruder hat jeden Mittwoch für mich gefastet und gebetet. Und gewartet. Ich weiß nicht, wie lange er das tat, aber er tat es. Und wenn du nicht daran glaubst, dass der Jesus auferstanden ist, dann kannst du nicht gerettet werden. Vielleicht fragst du dich, warum? Weil die Auferstehung beweist, dass deine Sünden weg sind. Lass mich das kurz erklären. Jesus musste wegen deinen und wegen meinen Sünden am Kreuz sterben. Deswegen ist er in den Tod gegangen. Wegen deinen und meinen Sünden hat er alles bezahlt vor Gott. Und erst als alles abgeschafft war, erst als alles restlos geregelt war, durfte er aus dem Tod wieder herauskommen. Er hat den Tod ein für alle Mal besiegt und er hat den Preis bezahlt. Und das ist der Beweis, dass das Problem meiner Sünden ein für alle Mal geregelt ist. Und Paulus sagt zu den Korinthern, wenn Christus noch nicht für meine Sünden auferstanden ist, so sind wir immer noch in unseren Sünden. Und so darf ich heute voller Freude auf das zweite Kommen von unserem Herrn und Heiland und von meinem König warten. Und die Frage ist, bist du dabei? Bist du ein wartender Simeon? Bist du eine wartende Hanna? Wie nutzt du deine Zeit des Wartens? Stell dir diese Frage. Nimm sie mit nach Hause, bewege sie in deinem Herzen jetzt, in der Weihnachtszeit. Vielleicht hast du frei und Urlaub. Wie wartest du? Gebet, Dienstbereitschaft und das mitzuteilen, was du mit dem Herrn Jesus erlebt hast. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute dabei und der Herr wird euch segnen, wenn ihr das tut. Amen.